ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen und es könnte auch schön werden. Martina Hefter ist hier mit Gedichten, mit zwei Gedichtbänden. Martina Hefter, die für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir, den Deutschen Buchpreis bekommen hat, die erlebt hat, wie der Roman die ganze große Aufmerksamkeit bringt, während ihre Gedichte, die Martina Hefter über Jahre schreibt, mit viel weniger auskommen mussten. Heute hier soll das ganz klar anders sein. Ich freue mich, dass es schon recht voll ist hier bei uns. Martina Hefter, willkommen bei MDR Kultur unter Büchern.
Hallo und danke für die Einladung.
Ihr Verlag scheint das ja auch so zu sehen, bringt also ihre letzten beiden Gedichtbände jetzt als Gedichte der Buchpreisträgerin heraus, und zwar auf der großen Bühne, die der Klett-Cotta Verlag bespielt. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde schon sagen.
Und wie ist der Hintergrund, wie ist das gelaufen? Also diese Gedichte sind ja vor ein paar Jahren schon erschienen und jetzt erscheinen sie nochmal in einem deutlich größeren Verlag. Wie ist da die Hintergrundgeschichte dazu?
Also das ist so, dass beide Bände vergriffen waren, also der letzte sogar schon länger vergriffen als der vorletzte. Die sind bei einem sehr kleinen Verlag erschienen, bei Cookbooks in Berlin, und so ein kleiner Lyrikverlag kann sich sehr oft keine zweiten Auflagen leisten. Das ist einfach eine Frage der Kalkulation. Und ich habe sehr darunter gelitten, auch schon vor dem Buchpreis, weil ich an beiden Büchern sehr hänge, und immer wenn ich auf Lesungen war, dann gab es diese Bücher gar nicht mehr zu kaufen. Und ich war ganz froh, dass Klett-Cotta die dann nochmal aufgelegt hat, weil die auch thematisch mit dem letzten Roman zu tun haben und jetzt auch mit meinem kommenden tatsächlich, also einer davon. Und ja, die haben mein Schreiben schon auch gekennzeichnet und entwickelt, und das ist einfach wichtig, dass die wieder in der Welt sind.
Ich habe eben ein großes Ohr bekommen, als Sie gesagt haben, das hat auch was mit Ihrem kommenden Roman zu tun.
Ja, aber da verrate ich jetzt noch gar nicht viel. Also in die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen. Es gibt eine thematische Anbindung. Ja. Aber mehr verrate ich noch gar nicht.
Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dann bleiben wir. Also mehr wird nicht verraten. Zwei Gedichtbände. Einmal in die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen, der eine Titel. Und zwei, es könnte auch schön werden. Zwei völlig verschiedene Situationen. Einmal eine Dichterin, die ihre Schwiegermutter im Pflegeheim besucht. Und zum anderen eine Dichterin, die merkt, was passiert, wenn sie sich auf Pflanzen einlässt. Wollen wir vielleicht abstimmen lassen, ob wir lieber Pflanzengedichte lesen oder lieber Pflegeheimgedichte?
Beides.
Sind Sie überhaupt einverstanden mit dem Wort Pflegeheimgedichte?
Ich würde es selber vielleicht nicht so nennen. Es sind ja auch nicht nur Gedichte, das sind ja verschiedene Texte, die sich mit einem Thema beschäftigen. Aber wir dürfen das hier schon so nennen. Das ist völlig okay.
Und es sind nicht nur Gedichte, oder Martina Hefter arbeitet also an einem Band, wo Gedichte, steht ja auf beiden Bänden, steht ja eindeutig Gedichte drauf, immer auch sehr stark sozusagen an den Außengrenzen dessen, was das Genre Gedicht eigentlich bedeuten kann oder begrenzen kann. Und ich hatte gesagt, zwei verschiedene Situationen, und Sie nennen diese Schwiegermutter Schwermutter. Und ich darf mal ganz kurz zitieren, bevor es dann hier mit der Lesung losgeht. Wer bezahlt mir das eigentlich alles? Ich meine das ernst. Es ist nicht zynisch gemeint. Ich tue hier Dienst an der Gesellschaft. Einen alten Menschen besuche ich dreimal die Woche, damit dieser Mensch nicht allein ist. Mit den Teufeln war ein Auszug aus einem Gedicht, einem Sprechtext, steht im Untertitel. Sie haben den Text außerdem Skript für ein Lehrstück genannt, und es beginnt szenisch, also das ist genau das, was ich meine mit den Außengrenzen. Erstmal erleben wir die Performance-Künstlerin, die Martina Hefter ist, die Bühnenfrau, dann die Mutter, die Frühstück macht für ihre Kinder, und dann schließlich ist die Martina Hefter des Gedichts, die also tatsächlich im Text auch als Martina Hefter vorkommt, die Frau, die spricht bei der Schwiegermutter. Und das war die lange Überleitung zu dem Moment, wo Sie jetzt einsteigen, Martina Hefter.
Dankeschön. Ja, das ist, dieser Teil ist eben ein tatsächlich als Sprechtext, Theatermonolog und Langgedicht konzipiert. Und ich lese die Regieanweisung noch mit dazu, die da gleich steht. Das Schwieger in Schwiegermutter verschleife ich, sodass es sich wie schwer anhört. Und deswegen heißt es ab sofort Schwermutter. Sie liegt da in einem Bett, Tag und Nacht. Das Bett hat ein mintfarbenes Laken. Ein Motor pumpt Luft in die Matratze. Immer an anderen Stellen strömt die Luft rein, raus. Das Bett atmet, damit meine Schwermutter auf nichts gebettet durch ein Jahr kommt, durch zwei Jahre, vielleicht werden es auch drei. Sie kann den rechten Arm und die rechte Hand ein bisschen bewegen. Und ich? Was mache ich? Meistens sitze ich auf einem Stuhl neben ihrem Bett. Wir lösen Kreuzworträtsel aus dem großen Rätselblock, den ich ihr mal gekauft habe. Ich lese vor, was in den Kästchen steht, nenne die Anzahl der Buchstaben des gesuchten Worts. Ich habe mich verblättert. Ein Edelgas, Gottes Gunst, Teil des Atlasgebirges, antike Sage. Ilias, sagt sie dann. Ich sage super und trage das Wort ein. Manchmal warte ich gar nicht darauf, dass sie das gesuchte Wort sagt, sondern trage es gleich ein und sage es selber laut. Einmal die Woche fahren wir mit dem Rollstuhl raus. Ich schiebe sie durch Leipzig, wir gehen ins Café oder kaufen was ein und ich möchte heute über eine große Sache sprechen.
Dankeschön, Martina Hefter. Und Sie haben also direkt gemerkt, diese Spannung zwischen es steht Gedicht drauf und wir haben hier einen szenischen Text, kann man sagen. Was ist das für ein Gedanke bei Ihnen, wenn Sie sagen, also ich schreibe Lyrik, ich verstehe es als Lyrik und gleichzeitig nimmt es aber dieses stark Gestische an, dieses Körperliche tatsächlich auch an. Was überlegen Sie dabei?
Ich fand schon immer den Zusammenhang gut zwischen dramatischen Texten und Langgedicht. Also alle früheren, älteren dramatischen Texte waren ja Gedichte. Also selbst die Ilias, Simone Weil zum Beispiel, nennt die Ilias ein Gedicht von der Gewalt. Und das, damit kann ich gut leben. Und das war, glaube ich, so hier bei dieser Arbeit einfach ganz wichtig, so auch das Mündliche der Lyrik. Lyrik ist ja eigentlich eine ganz extrem mündliche Gattung. Und das kommt natürlich dann in solchen Texten, dieses Mündliche einfach sehr gut, ich würde mal sagen, ausleben.
Und es ist ja maximal realistisch. Wie ist es praktisch passiert? Also wie ist das Geschehen über Ihren Kopf schließlich im Text gelandet?
Also dieser Band oder diese Thematik, die ist radikal autobiografisch. Das ist viel autobiografischer als mein Roman zum Beispiel. Ich habe tatsächlich meine Schwiegermutter eine Zeit lang dreimal in der Woche im Heim besucht und bin auch mit ihr rausgefahren im Rollstuhl. Und das war so 2016, 17, 18. Und das hat mich so überfordert auch, diese Situation, dass ich musste das irgendwie künstlerisch bearbeiten. Sonst wäre ich damit nicht fertig geworden. Und ich dachte auch, damals gab es ja auch das Wort Care-Arbeit noch gar nicht. Und ich habe aber, mir eröffnet sich das jetzt komplett, dass man darüber auch schreiben muss, weil das sonst, diese Situationen, die bleiben sonst in den Pflegeheimen. Dann weiß kein Mensch was davon. Aber es ist natürlich trotzdem nicht ganz realistisch, weil es eben, haben Sie ja schon gesagt, Teufel in dem Text auch gibt und eine Pflegeheimkatze, die sprechen kann. Und
genau, so. Die spricht auch irgendwann im zweiten Teil, aber da sind wir ja noch gar nicht. Da gibt es erstmal noch einen Satz, tatsächlich einen Satz, zu dem ich gar keine Frage habe. Der geht nämlich so und der richtet sich, glaube ich, an uns alle. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass ihr einmal in etwas Ähnliches geratet.
Ja, damit müssen wir alle mehr oder weniger rechnen. Und egal auf welcher Seite wir sind, ob wir die Person sind, die einmal in einem Pflegeheim leben wird, mehr oder weniger krank oder schwer behindert, oder ob wir die sind, die sich dann kümmern müssen und wie wir damit umgehen. Also das ist, wenn wir uns unsere Statistik so anschauen, was so Altersprognosen betrifft, ist das nicht Es ist kein komplett fiktionales Szenario, würde ich mal sagen.
Nee, völlig klar, das ist überhaupt nicht fiktional ist, aber ich habe das so erwähnt, weil ich glaube, dass damit ja ein Anliegen verbunden ist mit diesem Text. Er hat auch eine Widmung vorneweg. Also das war ja etwas, Sie sagten eben, dass ich das verarbeiten wollte, aber Sie darüber hinaus haben Sie ja der Welt auch was zu sagen damit.
Ja, auf jeden Fall, dass man... Also es ist natürlich immer schwierig, wenn man seine eigenen Texte interpretiert.
Ist ja nicht nötig, wir können es ja einfach dabei stehen lassen, um das nicht noch auszumalen, was jetzt die Message wäre, weil all das steht im Text. Und der Text besteht aus unterschiedlichen Textsorten und tatsächlich gibt es auch einen Teil dabei, der heißt Brief. Und in diesem Teil denken Sie darüber nach, was Sie da machen eigentlich, was das also bedeutet, was wir jetzt eben auch schon kurz ein bisschen diskutiert haben. Was da poetologisch, sagen Sie, passiert. Würden Sie da einfach auch noch ein Stückchen da, wo es mit den Teufeln losgeht in dem Text, uns das lesen?
Ja, sehr gerne. Teufel sagen, eine Handvoll Teufel hernehmen, ausgerechnet die total verbrauchten Teufel. Was soll das? So ein Teufel würde sagen, tu's nicht. Und sich ins Fäustchen lachen, weil ich's doch tue. Wenn ich's nicht täte, hätte er auch gewonnen. Und das Sprechstück wäre um einiges langweiliger geworden. Eine Sache, öde, aber redlich. Ankämpfen gegen den Gedanken, zweitens. Ob überhaupt dieses Stück, diese geschriebene und gesprochene Sache, so sein darf. Nichts außer dem Kostüm mit Blumen und Federn ist erfunden. Selbst die Teufel sind streng genommen echt und ich habe alles erlebt. Es wurde genau so gesprochen. Alle Personen leben mitten unter uns. Auch die Pflegeheimkatze gibt es und das Halsband, das fluffige, mit roten abstehenden Zacken aus einer Art Wolle, das gibt es auch. Hat's mir Freude gemacht, das Sprechstück zu entwickeln? Schon. Und das ist der Punkt. Wie oft schon habe ich gedacht, du darfst aus dem Unglück anderer keinen künstlerischen Nutzen ziehen. Ein Teil Aberglaube, ein Teil moralische Befangenheit.
Dankeschön, Martina Hefter. Wie weit sind Sie mit diesem Gedanken, du darfst aus dem Unglück anderer keinen künstlerischen Nutzen ziehen?
Ich glaube, den muss man immer wieder neu verhandeln. Ich komme da zu keinem endgültigen Ergebnis, will es vielleicht auch gar nicht.
Und können Sie was über die Teufel sagen? Gibt es da ein endgültiges Ergebnis, ohne die Teufel zu entteufeln?
Also ich fand es in dem Text sehr lohnenswert. Die stehen für mich für so etwas wie diesen inneren Schweinehund, den man überwinden muss. Das habe ich immer so ein bisschen wie so kleine Koboldteufelchen überwunden. Und auch da in der Kunst, in der Literatur, da wird es immer Teufel geben. In der Realität, da glaube ich nicht an Teufel.
Sie schreiben ja auch, sind streng genommen echt.
Ja, wenn man das so sieht als diese ganzen negativen Gefühle, die man halt auch entwickeln hat. Und man will ja eigentlich immer ein guter Mensch sein und dann schafft man es aber letztendlich doch nie. In dem Sprechstück, da will diese sprechende Person auch immer mal wieder einfach heimgehen und will nicht zur Schwermutter gehen. Und das ist dann vielleicht so der Teufel, mit dem man sich dann aber auch total überfordert, weil eigentlich darf man ja solche Gefühle haben, würde ich mal sagen.
Das ist ein Motiv, was auch durch den Band immer wieder geht, dieser Wunsch, eigentlich will ich doch ein guter Mensch sein. Und dann gibt es tatsächlich, dann wird es immer mehr, werden es immer mehr Gedichte. Sie sagen, die andere Seite des Sprechstücks, nicht die Rückseite oder B-Seite. Und da spricht dann tatsächlich auch die Heimkatze und auch die Schwermutter selber beginnt zu sprechen. Und es gibt einen Sterbevorbereitungskurs, von denen ich noch nicht gehört habe bisher. Und sie sprechen mit der Katze zu Hause und dann schließlich auch mit dem Teufel. Also das sind wiederum dann Gedichte in Szenen. Geht mit Gedichten eigentlich, wenn Sie sagen, als Dichterin, wenn ich das in die Hand nehme, wenn ich dafür meine eigenen Regeln finde, geht mit Gedichten eigentlich fast alles?
Nee, das würde ich nicht sagen. Inhaltlich und formal hat man schon eine große Freiheit, indem man eigentlich nicht unbedingt erzählen muss, also anders als beim Roman. Da hat man schon eine Freiheit, aber man hat formal da geht gar nicht alles. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wann ist eigentlich etwas ein Gedicht? Und es gibt schon, also es ist nicht einfach ein Text, wo man einen Zeilenbruch macht, sondern es hat bestimmte rhythmische Anforderungen, sage ich jetzt mal, oder auch manche Leute arbeiten mit Reim, das mache ich nicht, aber trotzdem, da geht eben längst nicht alles. Man muss mit Klang arbeiten und das finde ich aber auch eine schöne Herausforderung.
Der zweite Gedichtband, der jetzt neu von Martina Hefter erscheint, heißt In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen. Wo sie merken unter anderem, dass sie, wenn sie Pflanzen anschauen, die Pflanzen auch zurückschauen. Und dass sie also auch von den Pflanzen angeschaut werden unter anderem. Wie geht die Vorgeschichte zu diesem Band In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen?
Also auch da sind es wieder unterschiedliche Texte. Auch drei Langgedichte und dann hier dieses, worauf Sie sich jetzt beziehen, ein Kapitel mit, der heißt Essays über Pflanzen. Und das war einfach so eine Art Geistesblitz, dass ich eines Tages den Gedanken hatte, wie verrückt riesengroß die Pflanzenwelt doch ist und wie anders in ihrer Ausprägung. Also wir haben riesige Bäume, wir haben kleines Moos und dann begegnen uns Pflanzen in der Spaghetti-Packung. Da ist der Hartweizen drin. Und das ist eigentlich eine sehr banale Feststellung gewesen, aber es hat mich dann so befeuert, einfach eine Sammlung mit ganz, ganz unterschiedlichen Pflanzengedichten zu schreiben und Essay deswegen, weil ich versucht habe, Gedanken zu verfolgen. Und die anderen Texte haben andere Themen, aber ich glaube, so diese Natur und auch Ernährung und so spielt immer eine Rolle in diesem Band.
Und Essay hat ja etwas von auch argumentieren, Dinge überlegen, dass es Gedichte sind, die gar nicht, also oder nur zum Teil aus der unmittelbaren Anschauung kommen, sondern das sind Gedichte, die sehr stark aus einer Kopfarbeit kommen.
Auf jeden Fall, ja, das war alles, genau, gar nicht irgendwas abgeschaut oder so.
Ohne, dass sie in irgendeiner Weise, das wäre ja das Verb dazu, verkopft klingen würden. Und Seite 10 gibt es den Text über Foodpornos.
Ja, der hat mir ehrlich gesagt großen Spaß gemacht zu schreiben. Wischst du übers Handy, guckst alte Foodpornos, siehst du, wie dürr die Kürbisse waren. Mehr Natur als heute, sagt man. Denk dir, unbehandeltes Feld, auf dem alles durcheinander wächst, was mit Erde besprenkelt auf deinen Tisch wiederkehrt. Wie albern wir aussahen, in prallen Radieschen badend, Glanz vom Rand der Spüle, geweitete Augen, die alles mit ansahen, rundes Obst, ganz nach dem Geschmack des üblichen Mitteleuropamenschen. Die Bananen, unser Denken, unreif oder matschig, von weit her geflogen, auf einmal, immer schon da, abwesend gekrümmt. Die verlängerte Linie reichte in weiten Bogen in die Sonnenflecken, wo sie starb. Die ersten Avocados, Angriff und Albtraum, Erinnerungen schief. Zeiten, in die man zurückschaut, ein dunkler Tunnel, kein Wind. Als wir uns berührten, als wären wir giftige Pflanzen, pelzig mit scharfem Blattrand. Wir rollten verstrahlte Äpfel über den Tisch. Ich vermisse das alles, vermisse es auch wieder nicht. In den Foodpornos war ich immer die, die zum Schluss das Knäckebrot essen muss, ohne alles. Es war okay.
Dankeschön, Martina Hefter. Und die verschiedenen, Sie haben es gesagt, sind 5 Teile in diesem Buch und das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Textsorten. Also es gibt dann einmal die Artemis-Sage, das sei mal erwähnt an dieser Stelle, die eine eigene Form hat. Und dann sind wir bei einem Monolog angekommen, den Lin-Meyer-Monolog. Und der, glaube ich, da gibt es ein paar Voraussetzungen, weil der ist ja erstmal, wo wir eben sagten, es geht um Pflanzen, steht er ja dann doch recht überraschend da drin in diesem Text. Wie hat es der zwischen diese Pflanzen-Essays und diese Artemis-Sagensituation, die Leipzig-Auwald spielt, wie hat es der da reingeschafft?
Er hat ein bisschen eine Anbindung tatsächlich an diese Pflanzen-Essays, weil in diesen haben Sie ja jetzt auch gerade gemerkt, es geht ein bisschen immer auch um Ernährung. Und das ist auch ein Stichwort eben für diesen Lynn-Meyer-Text, wo es um eine Essstörung geht. Und aber auch um die Welternährung. Das hat dann so eine, ich würde mal sagen, fast so eine Art von dialektischer Auseinandersetzung, die diese sprechende Person da trifft. Das ist übrigens auch ein Text, der als Sprechtext angelegt ist. Und ich glaube, da gibt es dann schon diese Anbindung, weil ich habe mal gelesen, 80% unserer Ernährung ist immer noch pflanzlich. Also wir essen gar nicht so viele Tiere, wie wir das immer so uns vorstellen. Und ich glaube, da liegt vielleicht so der Zusammenhang ein bisschen.
Und es ist, also insofern liegt dem auch noch ein essayhafter Gedanke, durchaus kann man den herstellen zumindest. Und es ist ein Text, mit dem Martina Hefter auch aufgetreten ist. Und daraus hören wir ein Stück, der noch auf einen ganz anderen Aspekt eingeht, weil es nämlich auch um Gewaltaspekte und sexuelle Gewalt geht darin.
Genau, das ist eine bisschen explizite Stelle, aber ich glaube, sie ist einigermaßen verträglich. Man kann das schon. Man muss keine Triggerwarnung aussprechen, würde ich mal sagen. Schlechter Sex oder kein Sex? Lieber kein Sex, aber nein, es musste ja sein. Zu schwach sein für Sex und trotzdem mitmachen. Wer kennt das auch? Los, sagt mal. Wohin mit dem klappernden Körper hinterher, mit den Einzelteilen? In irgendein Eck? Ja, ist halt einfach mal was. Ja, hättest du damals was gegessen, hättest du jetzt noch ein Unterhautfettgewebe und damals Spaß beim Sex gehabt und Wolken aus Wut sollen euch die Sonne verdunkeln. Ich schick sie rüber. Esst doch selber was, ihr Idioten. Geht was essen nach dem Sex. Heuschreckenbuffet, Streetfood-Festival, Takeaway All-You-Can-Eat-Barbecue, sauft 2-3 Bierchen zu eurer Mehlwürmer-Pizza. Nehmt mich nicht mit. Werft mich nicht in den Kofferraum eures Porsches, eingewickelt in einen Teppich. Ich pass voll und ganz hinein. Dürfte nicht schwer sein. Aber nehmt mich trotzdem nicht mit. Legt mein Körperchen auf eine Wiese zwischen den Müll, der in die dritte Welt verschifft wird. Legt mich in den Klee. Achtung, lieber nicht den Nektar aus den Kleeblüten lutschen. Purer Zucker und das Gras enthält Proteine und Fett. Legt euch doch mit ins Gras. Allen meinen, mit denen ich Sex hatte, als ich 38 Kilo wog. Hat das Spaß gemacht, hä? Spaß mit Soße. Spaß mit Gulaschsoße. Spaß mit Tomatensoße. Spaß mit Reis. Spaß mit scharfem Ess.
Dankeschön, Martina Hefter. Und Sie hatten eben gesagt, naja, das ist also, das kann man schon machen, das braucht keine Triggerwarnung, das sehe ich auch so, aber fällt Ihnen auf diese, tatsächlich die Unwahrscheinlichkeit dieser Situation gerade, es ist irgendwie 20 nach 11, Donnerstag, Buchmesse, der Stand ist voll und Sie lesen Texte hier, die, wie geht es Ihnen damit, die so eine Direktheit haben, so eine Inständigkeit haben, so eine Energie haben und dafür ist unter diesem Dach irgendwie ein Platz, fällt Ihnen das auf?
Ja, das ist, gerade auf einer Buchmesse ist das nochmal was anderes, als den auf der Bühne zu sprechen, aber es ist eben jetzt trotzdem, es ist ein künstlerischer Text und die Buchmesse ist der Raum für künstlerische Texte auch und ich erzähle ja nichts über mich, sondern ich habe hier einen Ausschnitt aus einem Text und das ist schön, dass Leute zuhören und ja.
Interessant, dass Sie darauf kommen, ich erzähle ja nichts über mich, weil also natürlich liegt die Vermutung nahe, dass in den Texten überall ganz viel über Sie gesagt ist, aber tatsächlich hat der Text ja auch die Funktion, dann zwischen Ihnen und den Menschen zu stehen, die mit den Texten dann das Ihrige wiederum anfangen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss immer, also in diesen Büchern steht auch hier, glaube ich, sogar drin, ich habe so ein kleines Nachwort geschrieben, dass diese Texte alle fiktional sind. Die sind, ich nenne das eine radikale Fiktionalität. Und das habe ich auch beim Schreiben so empfunden. Man schreibt dann, egal was ist jetzt anteilig autobiografisch und was nicht, es ist, es gilt übrigens auch für meinen Roman, es bin im Moment, in dem ich das erste Wort schreibe, bin es auch nicht mehr ich. Das ist, glaube ich, das darf man nie vergessen, weil autobiografische Literatur oder autofiktionale Literatur wird manchmal so ein bisschen abgewertet, vor allem wenn sie auch von Autorinnen stammt. Und man sollte das nicht verkennen, wie viel künstlerische Methodik da auch dahinter steckt. Man schreibt sich das ja nicht einfach so von der Seele oder so. Man arbeitet ja damit und.
Und letztlich ist jede Erinnerung, jeder Gedanke in dem Moment, wo er geschrieben ist, ist er fiktional.
Absolut.
Ja. Und so können in diesen Texten eben auch Geister vorkommen, für die wir jetzt leider keine Zeit mehr hatten. Die Dichterin Martina Hefter bei MDR Kultur unter Büchern mit ihren beiden Gedichtbänden In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen und Es könnte auch schön werden. Beide Bücher erscheinen bei Klett Cotta. Martina Hefter, Dankeschön. Schöne Messe.
Dankeschön, sehr gerne.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.